Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. High Five, Gimme Five, 5 gewinnt, wie man auch das Ganze nennen möchte. Lewis Hamilton ist Formel 1 Weltmeister 2018 zum 5. Mal in seiner Karriere. Er ist damit gleichgezogen mit Juan Manuel Fangio und wird, ja, so wie es aussieht, dann doch noch die Rekorde von Michael Schumacher angreifen. Vielleicht wird er ja 7-facher Weltmeister, wer weiß das schon. Wir besprechen den großen Preis von Mexiko, wir besprechen all das, was drumherum passiert ist, eure Themen aus unserer Facebook-Gruppe und so weiter und so fort. Ich begrüße an meiner Seite meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Boah, ist der gut gelaunt heute.
Ich bin, ja, heute endlich mal.
Du bist richtig heiß, ne? Du bist richtig heiß.
Ich bin so heiß auf Halloween, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist für mich das Fest des Jahres, gibt für mich nichts Geileres als Halloween. Also ich weiß nicht, also da ist Formel 1, das ist noch zwei Stufen unter Halloween eigentlich. Wow. Also Halloween ist richtig geil. Feiere ich jeden Tag auch schon 3 Monate vorher.
Ja, gut, vielleicht wird das eine Gruselausgabe heute, könnt ihr dann im Endeffekt selber entscheiden. Und natürlich begrüßen wir auch unseren Experten von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole, grüß euch.
Wir möchten uns zuallererst bei euch bedanken, denn letzte Ausgabe haben wir ja gesagt, komm, wir wollen es schaffen bis Ende des Monats, 200 Sternebewertungen bei iTunes, 100 Wortbewertungen bei iTunes, was soll ich sagen, ihr seid einfach die Geilsten. Ja, wir haben direkt mal in diesen paar Tagen, wir haben jetzt insgesamt 210 Sternebewertungen und 103 Wortbewertungen. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß, man kann sich auf euch verlassen und da wir 8 neue Wortbewertungen bekommen haben, machen wir 2 pro Take. Wir beginnen mit Modest 1994. Er schreibt mit 5 Sternen. Starting Grid ist die optimale Ergänzung zu jedem Formel 1 Wochenende. Während Experte Christian Nimmervoll häufig höchst interessante Informationen aus erster Hand weitergibt, ist vor allem die Harmonie zwischen dem Kommentatoren-Duo Kevin und Ole sehr humorvoll. Vor allem Kevin finde ich dabei am angenehmsten zuzuhören. Dazu finden mit ehemaligen Sky-Kommentatoren und weiteren Gästen auch noch hochkarätige und abwechslungsreiche Gäste ihren Weg in die Sendung. Gerade hier würde ich mir gerne noch weitere bekannte Persönlichkeiten wünschen, auch die sicherlich nicht immer so einfach. Meine absoluten Wunschkandidaten sind Timo Glock und Norbert Haug. Christian, haben wir da Leitungen hin? Kriegen wir das hin?
Das halte ich für nicht unmöglich, ja, beide.
Gut. Und Chris-Saar92 ebenfalls mit 5 Sternen. Die negativen Kommentare, zu viel Fanboy, kann ich nicht nachvollziehen. Alle Fahrer und Teams werden von allen Seiten betrachtet, gelobt und auch kritisiert. Sei es Vettel als zu unbedacht oder Hamilton als Selbstdarsteller. Für alle, die das vergangene Rennen nochmal in Analyse erleben wollen, Insider-Infos aus dem Fahrerlager und Meinungen der Moderatoren hören wollen, sind hier goldrichtig. Am besten finde ich persönlich, wenn Marc Surer mit dabei ist, einfach ein Weltklasse-Kommentator mit einer guten Portion Ehrlichkeit und Expertenwissen. Die hier geposteten negativen Kommentare, siehe oben, stammen vermutlich von Fanboys, dessen Fahrer in der aktuellen Fahrerwertung nicht den gewünschten Platz haben. Macht weiter so mit dem Podcast. Mich würde es freuen, wenn ihr den Weltmeister 2018 oder den entsprechenden Teamchef, welches es auch immer sein wird, für eine Spezialausstrahlung an Land ziehen könntet. Ja, auch Lewis Hamilton zu bekommen, dürfte doch kein Problem sein für uns, Christian, oder?
Ja, da bin ich ein bisschen skeptischer jetzt als bei Norbert Haug und Timo Glock. Na gut.
Toto Wolff schuldet mir immer noch ein Interview, ne? An dieser Stelle mal. Also von daher sollte der doch
eben,
mal.
Eben, also ich finde, das könnte Lewis dann auch einfach mal machen.
Ja, ganz sicher.
Die 15 Minuten wird er sich ja wohl Zeit nehmen können.
Ich denke auch.
Ich meine, wenn Nico das schon nicht macht, dann kann er das wenigstens machen.
Richtig, richtig. Ja, vielen Dank euch beiden für 5 Sterne bei iTunes. Der große Preis von Mexiko. Lewis Hamilton als Weltmeister. Erneut ist es ja so, dass er nicht auf dem Podium Weltmeister geworden ist. Bereits letztes Jahr war das schon der Fall, Christian. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Lewis Hamilton das ganze Ding dann fix macht. Aber es war nochmal ein Wochenende, wo man sich dann doch wieder fragen könnte, hätte wäre, wenn Ferrari doch noch näher dran gewesen wäre, hätte wäre, wenn Sebastian Vettel nicht so viele Fehler gemacht hätte, dann wäre es jetzt sicherlich die letzten 3 Rennen nochmal so richtig spannend geworden, weil der Mercedes und Mexiko, die werden keine Freunde.
Ja, aber eben, hätte, wäre, wenn.
Ja.
hätte, wäre, wenn, da ist so viel Konjunktiv drin, weil ich glaube, ein Faktor, der, ich habe es letzte Woche schon gesagt, sind momentan diese Felgen von Mercedes mit diesen Löchern. Und die haben sie ja, obwohl sie von der FIA im ersten Schritt für legal erklärt wurden, hat Mercedes auf die ja verzichtet. Weil dazu muss man vielleicht erklären, auch wenn die Rennkommissare in Mexiko sagen, wir glauben, dass das legal ist und die nicht aus der Wertung nehmen würden, kann Ferrari trotzdem dagegen protestieren und das sozusagen vom Internationalen Berufungsgericht der FIA prüfen lassen. Und dass das automatisch die gleiche dieselbe Meinung vertritt wie die Kommissare in Mexiko, ist nicht gesagt. Das heißt, Mercedes hat da die absolute Low-Risk-Variante gespielt, weil sie wussten, sie brauchen ohnehin nur noch einen 7. Platz und auch in der Konstrukteurs-WM ist man ja relativ auf der sicheren Seite eigentlich. Das Einzige, was die sich nicht leisten können, ist irgendwo möglicherweise auch noch zurückreichende Disqualifikation. Und deswegen glaube ich, dass Mercedes das halt auf Nummer sicher gespielt hat. Man geht auf die konservative Variante, holt damit die Punkte ab und gut ist. Wäre man jetzt noch in einem WM-Kampf tatsächlich, dann glaube ich, dass man diese Geschichte auch vor dem Berufungsgericht ausgefochten hätte, weil man einfach weiß, man ist damit konkurrenzfähiger. Also diese Konjunktivgeschichten sind natürlich immer spannend und unterhaltsam, aber sie sind halt Konjunktivgeschichten.
Aber eine dieser Geschichten, Ole, waren die Reifen an diesem Wochenende. Ne? Also bereits nach dem ersten freien Training hat Kevin Magnussen die ja als Kaugummireifen bezeichnet. Und während des ganzen Rennens, und Reifen gehören nun mal auf Felgen, hat man ja immer ganz besonders auf diese Komponente geschaut, die Reifen. Da hat Mercedes aber es auch nicht hinbekommen, die Reifen so zu behandeln, dass beide Fahrer die Chance auf dem Podium gehabt hätten. Dementsprechend war es ja so, dass Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen und Max Verstappen auf dem Podium standen und Hamilton und Bottas nur auf Platz 4 und 5. Wie hast du die Performance von Mercedes an diesem Wochenende wahrgenommen und ganz besonders im Rennen?
Ja, war nix, ne? Also das war quasi so wie vor 3 Jahren in Singapur. Und das war insgesamt schon deutlich schlechte Leistung. Klar, im Qualifying Hamilton immer noch auf 3, glaube ich. Ja. Aber das ist natürlich, da hat man den Party-Modus im Qualifying. Aber sie waren ja auch in den Trainings weit, weit weg von der Musik. Da ist halt die Frage, ob das dann tatsächlich nur die Reifen sind oder ob da dann vielleicht einfach es am mechanischen Grip zum Beispiel fehlt oder ob das High-Down-Force-Setup nicht funktioniert hat oder was weiß ich was, denn die Motorleistung ist ja nicht so entscheidend, das hat man ja gesehen, das war ja Red Bull hier wieder auch das stärkste Team. Und ja, war das Interessante da ist natürlich auch, dass Ferrari wesentlich insgesamt besser dastand übers Wochenende als Mercedes. Insgesamt hat Lewis Hamilton, glaube ich, noch Schadensbegrenzung betrieben, weil Terry Bottas war im Niemandsland irgendwie und wurde ja sogar noch überrundet, weil er ja dann nochmal zum Stopp kam. Und gerade der Mercedes hat insbesondere die Reifen gefressen. Und deswegen war Platz 4 eigentlich schon fast über die Möglichkeiten in Mexiko, würde ich sagen.
Wir werden uns noch ausführlich über Lewis Hamilton natürlich unterhalten. Nicht heute als Weltmeister, sondern dann gegen Ende der Saison.
Mit ihm?
Ja, vielleicht dann mit ihm. Lewis, the invitation is standing und so. Ne? Also wenn du das
Box,
hörst.
Box.
Genau. Christian, kommen wir zum eigentlichen Team des Wochenendes und zwar Red Bull Racing. Also was die abgefeuert haben, à la Bonheur und ganz besonders Max Verstappen, dem ich ja ganz persönlich seine erste Pole zugetraut habe und ja fast bestätigt worden bin. Es hat nur ganz, ganz wenig gefehlt. Daniel Ricciardo hat sich dann diese Pole Position gesichert, hat Daniel Ricciardo dann natürlich nichts gebracht, denn wir wissen ja, Ricciardo scheidet immer aus. Das ist die neue Regel für den Rest der Saison, wenn er denn überhaupt noch weiterfährt. Das ist ja auch noch so eine ganz tolle Geschichte, obwohl das ja auch nur Gerede sein kann. Trotzdem, da hat alles gepasst. Mexiko und Red Bull, gute Freunde an diesem Wochenende.
Ja, und um ganz ehrlich zu sein, für mich nicht hundertprozentig schlüssig. Also diese ganze Nummer, dass die Renault-Motoren plötzlich die absoluten Übermotoren waren da in der Höhenlage, das kann ich mir nicht so ganz erklären, weil dass in der Höhenluft die Motoren sich so ein bisschen ausnivellieren und dass die Abstände kleiner werden, das leuchtet mir ein, das kann ich nachvollziehen. Aber dass plötzlich der Renault-Motor so einen riesen Schritt macht im Vergleich zu den anderen, das verstehe ich nicht und kann ich mir nicht herleiten. Man kann nur annehmen, dadurch, dass ja McLaren mal wieder nicht ganz so weit nach vorgekommen ist wie Red Bull und das Renault-Werksteam, dass es vielleicht halt auch ein bisschen eine chassis-spezifische Geschichte ist, warum in der Höhenluft Red Bull und Renault so gut gehen. Das wiederum ergibt vielleicht ein bisschen Sinn, weil der Renault, wissen wir ja, frisst relativ viel Reifen. Das heißt, der hat mutmaßlich auch ganz gut Abtrieb. Beim Red Bull wissen wir das sowieso. Und das Abtrieb einer der Faktoren war, die da gefragt waren in der Höhenlage, weil durch die dünnere Luft einfach weniger aerodynamische Kräfte auf die Autos wirken. Das ist ein bisschen nachvollziehbar. Also irgendwie war es wohl eine ganz spezielle Verkettung von Umständen, die du sonst auf keiner anderen Rennstrecke dieses Jahr hattest, die plötzlich Red Bull so gut aussehen hat lassen. Brasilien wird auch nochmal interessant, glaube ich, weil das Streckenlayout jetzt für die nicht ganz schlecht ist, obwohl es da auch sehr viel Vollgas gibt. Und auch Brasilien ist ja ein bisschen Höhenlage, bei weitem nicht so extrem wie Mexico City, aber auch höher als, also weit über Meeresniveau. Und schauen wir mal. Also ich glaube, dass die noch einen positiven Saisonabschluss jetzt haben werden. Dass sie nochmal so stark sein werden wie in Mexico City, kann ich mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ole, beide Fahrer an zwei Tagen, also an dreien eigentlich, ne? Also Max Verstappen ja schon Freitag das Nonplusultra gewesen, dann Samstag, dann im Qualifying diese wenigen Hundertstel, die gefehlt haben für ihn, um seine erste Pole-Position zu fahren. Das hat ihn so geärgert, dass er diesen Aufsteller mit der Nummer 2 einfach mal umgefahren hat, knallhart umgefahren. Am nächsten Tag konnte er sein Auto aber ganz leicht vor der Nummer 1 parken und ich glaube, seine Wut ist bis dahin auch verflogen. Umso wütender Daniel Ricciardo, der erneut ausgeschieden ist. Ich glaube, mittlerweile derer 8 Ausfälle für Danny Rick. Und ich glaube, er und ich weiß nicht, ist es Renault? Ist es Red Bull? Wo wir gerade über Freunde gesprochen haben, da zerbricht gerade was. Also Ärger bei Ricciardo, Freude bei Verstappen und auch irgendwie auch umgekehrt. Also ja, das ist doch genau das Drama, was wir uns in der Formel 1 wünschen. Gerade mit solchen Fahrern, oder Ole?
Ja, definitiv. Denn Ricciardo natürlich, ja, aktuell eher in der DNF-Run tätig, sage ich mal. Und ja, das ist natürlich wirklich, also wir dachten ja damals schon bei Mark Webber irgendwie, da ist irgendwie der Wurm drin, bei dem ja bei jedem zweiten Rennen das DRS ausgefallen ist. Aber dieses Jahr Daniel Ricciardo ist schon echt hart, das muss man sagen. Und vor allem natürlich ist auch ganz interessant, dass ja seine beiden Siege in China und Monaco die einzigen beiden Podestplätze waren dieses Jahr. Und dann muss man sich nochmal angucken, wie viele Podestplätze er letztes Jahr rausgefahren hat. Allerdings ist er ja, glaube ich, auch im ganzen Jahr 2016 nicht einmal ausgefallen. Also das ist dann, vielleicht kommt es dann einfach wieder zurück, aber es ist natürlich extrem ärgerlich, weil Daniel Ricciardo hier natürlich in einer extrem guten Position war und hätte vielleicht sogar den Doppelsieg geben können, wobei ich glaube, dass Vettel vielleicht ein bisschen zu stark gewesen wäre, aber war dann ja am Ende egal, weil er wieder ausgefallen ist. Und ja, Max Verstappen hat es sauber nach Hause gefahren, im Prinzip so wie im letzten Jahr. Hat natürlich ein bisschen was gefehlt auf die Pole, das war natürlich ärgerlich, aber vielleicht war das dann auch der Schlüssel zum Sieg. Für Daniel Ricciardo war die Pole sicherlich ein durchaus positives Erlebnis. Aber ich bin mir sicher, Max Verstappen holt seine Pole noch. Ich bin gespannt, ob Daniel Ricciardo dann beim nächsten Rennen wieder dabei ist. Ja, lasse mich mal überraschen. Aber insgesamt von Red Bull auch, ja, ob des Ausfalls dann von Daniel Ricciardo insgesamt ein sehr, sehr starkes Wochenende. Leider natürlich wieder zu spät in der Saison, aber das war schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
Wenn wir mal auf diesen Schaden schauen, Christian, Kupplung, Getriebe, Hydraulik, ist das dann eher ein Renault-Fehler?
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hundertprozentig bestätigt ist inzwischen, dass es die Kupplung ist. Es war es am Sonntagabend zumindest noch nicht. Kupplung ist normalerweise ein externer Zulieferer, okay. Aber dass der natürlich eng mit dem Motorenhersteller zusammenarbeitet, ist auch klar. Ein Red Bull-Fehler ist es, glaube ich, nicht, weil selbst Hydraulik ist peripher, also ist unseriös zu beurteilen, in Wahrheit, wenn wir nicht genau wissen, was es war. Aber Kupplung, normalerweise ZF Sachs zum Beispiel aus Deutschland ist da, beliefern auch Mercedes unter anderem, das ist normalerweise ein externer Lieferant, was die Teams nicht selbst bauen.
Ich habe eine Frage in eine Telegram-Gruppe reinbekommen, @startinggrid, wenn ihr beitreten wollt. Das Stallduell Ricciardo Verstappen schlägt ja deutlich Richtung Verstappen aus. Inwiefern ist eurer Meinung nach die Form der Fahrer der Grund dafür? Ricciardo darf ja nicht testen und bekommt die neuen Teile wahrscheinlich nicht. Christian, ich glaube, das ist ein bisschen anders, oder? Also klar, die Form, darüber kann man streiten. Ricciardo ist in guter Form eigentlich. Also es liegt ja nicht an ihm, dass es nicht mit dem Auto funktioniert. Andererseits könnte nicht Renault ihm theoretisch was anderes geben, um schon für Renault zu testen? Oder ist das eher ein unrealistischer Gedanke?
Ja, das ist insofern ein unrealistischer Gedanke, als die ja nichts Besseres haben. Weil sonst würden sie es ja bei allen einbauen. Also gerade bei Hülkenberg und Sainz natürlich. Ich glaube, die ganzen Verschwörungstheorien, da kann man ad acta legen. Also ich glaube ganz im Gegenteil, auch Red Bull hat ein Interesse dran, mit Daniel Ricciardo jetzt einen schönen Abschluss zu finden. Das ist für die ja völlig Pillepalle, wo die in der WM landen, weil sie sind sowieso zu betoniert auf diesen dritten Platz in der Konstrukteurs-WM. Also ich glaube tatsächlich, da geht es nur noch um den positiven Sentiment zum Abschied. Mehr spielt da nicht mehr rein. Sabotage an Daniel Ricciardo halte ich für völlig ausgeschlossen. Das ist halt einfach Pech. Das hat es immer wieder gegeben. Vielleicht mag irgendwo in der Psychologie der Mechaniker vergraben sein, dass es jetzt zu Ende geht und dass so ein bisschen die Luft schon raus ist nach einer langen, harten Saison, wo es ohnehin um nichts mehr geht, wie schon gesagt, von den Punkten her, dass dann die Fehlerquote irgendwo unbewusst, ohne dass es jemand bewusst macht, ein bisschen höher ist, mag sein. Aber die Verschwörungstheorien, die glaube ich eigentlich nicht in dem Zusammenhang, kann ich mir nicht vorstellen. Was für Renault natürlich schade ist, das wäre das Einzige, was für sie nett gewesen wäre, aber da hat man sich im Verhältnis mit Red Bull, das liegt daran, wahrscheinlich ist das halt schön gewesen wäre, wenn er in Abu Dhabi schon Renault testen hätte können. Das findet jetzt halt nicht statt. Ich meine, gut, dass Cyril Abitbol und Helmut Marko nicht die besten Freunde sind und auch Christian Horner nicht, das wissen wir inzwischen, aber ich denke, auch das ist zu verkraften, weil nächstes Jahr kommt ein ganz neues Auto. Das wird wahrscheinlich mit dem aktuellen Renault nicht mehr viel zu tun haben. Daniel Ricciardo kann nach Hause gehen und in Perth sich ein bisschen die Sonne auf den Bauch putzen lassen und vergessen, was so schiefgelaufen ist jetzt dieses Jahr. Also ich glaube, das sollte man nicht überdramatisieren alles.
Okay, dann werden wir eine kurze Pause machen und gleich Ferrari mit ins Boot holen und müssen über den Start sprechen und über das Startprozedere beim Großen Preis von Mexiko. Das war sehr interessant, kann man nicht anders sagen. Dieses Segment übrigens wurde präsentiert von Bose. Ja, Bose mit der tollen neuen Technologie, der Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, ihr kennt das, ja, wenn ihr euch mal auf das Wesentliche fokussieren wollt. Zum Beispiel, wenn ihr nach einem Rennen euch zum Beispiel ein Reis kocht, ja, könnt ihr die Bose-Kopfhörer aufsetzen und dann könnt ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren, die Noise-Canceling-Funktion einschalten und schon geht es ums Wichtige, um den Reis. In diesem Sinne, kurze Pause, gleich geht's weiter.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Für euch hier bei der großen Analyse auf den großen Preis von Mexiko mit KS, JOW und CN. Ja, eure drei Kompagnons für diesen Abend, muss man ja sagen. Halloween steht an. Ja, eine Schreckenssaison geht für Sebastian Vettel zu Ende. Schwer enttäuscht hat er sich, trotzdem irgendwie auch glücklich gezeigt. Ich wirkte fast so ein bisschen, Christian, dass Sebastian Vettel erleichtert war, dass das mit dem WM-Kampf jetzt tatsächlich ein offizielles Ende hat. Er hat sich wie ein fairer Sportsmann gezeigt, hat dem Weltmeister Lewis Hamilton gratuliert, ist danach dem Rennen noch zu Mercedes gegangen, hat da ein paar Leuten gratuliert, hat noch Applaus dafür bekommen. Also den Sportsmannpreis, den sollte definitiv Sebastian Vettel dafür bekommen. Nichtsdestotrotz geht das vierte Jahr von ihm ohne Weltmeistertitel mit Ferrari zu Ende. Und man muss sich die Frage stellen, wenn man auf die Performance von Mercedes guckt, und Ferrari fehlt ja immer so ein kleines bisschen was. Wie siehst du seine Chancen, realistisch gesehen, auf Ferrari nochmal Weltmeister zu werden?
Die Chancen gibt es schon. Es ist halt die Frage, wie lange hält er durch? Ja? Ich glaube, dass auch Fernando Alonso mit Ferrari Weltmeister hätte werden.
Und da ist Christian immer voll, hat sich stumm geschaltet. Er hat sich einfach stumm
gestellt. Ist in den Keller gegangen.
Da ist er wieder. Er
hat sich hallo?
Stumm, ja, da ist er
wieder. Ich sag, irgendwann wird Ferrari wieder Weltmeister werden. Ganz ähnlich wie Fernando Alonso. Der hat halt zu früh den Hut draufgeschmissen. Auch bei Michael Schumacher hat es lange gedauert. Ich glaube übrigens inzwischen genauso lang wie bei Michael Schumacher. Also nächstes Jahr muss es klappen, damit er so lange gebraucht hat wie Michael Schumacher. Aber ja, Ferrari ist ein Top-Team. Die hätten ja auch dieses Jahr Weltmeister werden können. Also es scheitert jetzt nicht dran, dass die so ewig weit weg sind, wie es Ferrari 96 zum Beispiel war. Man ist ja dran. Also ich würde dann Sebastian Vettel stellen, weil ich glaube, mit 4 WM-Titeln kannst du nicht viel mehr erreichen eigentlich. Aber dieser Titel mit Ferrari wäre schon so eine Karrierekrönung. Und ich glaube, dass er da dran bleibt, solange wie es irgendwie geht. Wenn er nicht merkt, das geht jetzt total bergab mit diesem Team, das ist ja nicht der Fall momentan, dann glaube ich schon, dass er da den langen Atem haben wird und das weiter probiert.
Ja, und man kann tatsächlich auch gegen Ende der Saison sagen, Kimi Räikkönen hat dann doch nochmal Blut geleckt, lieber Ole. Ist ja dann auch noch auf Platz 3 gefahren. Sebastian Vettel konnte an Lewis Hamilton noch einmal vorbeiziehen. Also für Ferrari zumindest nochmal ein versöhnlicher Abschluss. Gibt dann noch 2 Rennen, wo Ferrari ja dann doch nochmal in der Position sein könnte, zu gewinnen. Und Sebastian Vettel, der sollte es jetzt eigentlich so machen wie Nico Rosberg vor ein paar Jahren. Diese beiden Rennen, nachdem bekannt ist, dass Lewis Hamilton Weltmeister ist, gewinnen und ja, so ein bisschen sich Schwung holen für die Saison 2019. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Das wäre sehr gut. Ich glaube aber, dass er nicht so der Typ für ist, weil da natürlich auch keine wirkliche persönliche Beziehung bestand. Letztes Jahr, ich bin übrigens sehr gespannt, ob sich Geschichte wiederholt. Letztes Jahr hat ja er in Brasilien gewonnen, nachdem ja Max Verstappen in Mexiko gewonnen hat. Mal gucken, ob das dieses Jahr wieder so ist. Es geht natürlich noch um den Konstrukteurstitel, also den will er ja noch haben, das sagt er dann auch. Ich finde das ein bisschen vorgeschoben, aber ich glaube persönlich, dass er auch schon seit mindestens 2 Rennen mit dem WM-Titel komplett abgeschlossen hat bei den Fahrern. Da geht es dann nur noch um Schadensbegrenzung und um gute Ergebnisse. Und die hat man ja dieses Mal eingefahren in Mexiko, ja auch mit Kimi Räikkönen, der wieder auf dem Podium war. Insgesamt gute Teamleistung, da war nur Max Verstappen natürlich stärker. Aber ja, mal gucken. Es geht ja auch darum, den Schwung dann ins nächste Jahr mitzunehmen. In der ersten Saisonhälfte hat man ja gar nicht so viel falsch gemacht. Es war ja dann wieder die zweite Saisonhälfte, die dann wieder an einigen Stellen eine Katastrophe war und halt Lewis, der das dann ausnutzt und der halt keine Fehler macht. Und da muss man halt dann halt ansetzen. Da wäre natürlich aber schon mal ein guter Anfang, wenn man in Brasilien und vielleicht sogar auch in Abu Dhabi gewinnen könnte, / würde. Dass man gewinnen kann, hat man ja in Austin schon wieder gezeigt mit Kimi. Und deswegen bin ich mal gespannt drauf. Er wirkte so ein bisschen gefasst, aber geknickt. Aber auch irgendwo gelesen, irgendwelche Gerüchte, dass er private Probleme hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn, vielleicht spielt das damit rein. Insgesamt ist er, glaube ich, aber doch sehr, sehr, sehr enttäuscht. Und ja, vielleicht kann er bei seinem Kumpel Nico mal anrufen und sich Tipps holen, wie das denn geht. Den Helm hat er ja schon bekommen.
Sehr schön, stimmt. Christian, etwas, über das ich gerne mit dir sprechen wollte, ist dieses Startprozedere. Ich erinnere mich an das Rennen in Austin. Da haben diese 5 roten Ampeln sehr, sehr lange auf Rot gestanden, bis es da mal losging. Und in Mexiko ging gerade mal das 4. Piepen von Liberty los, da war das quasi schon los. Also da war das Rennen schon gestartet. Gibt es da kein einheitliches Prozedere?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt schon ein einheitliches Prozedere für die ersten Lichter, die da angehen. Das passiert immer im gleichen Abstand. Aber wann dann tatsächlich die Freigabe gedrückt wird, das wechselt. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Wenn das immer der gleiche Zeitraum wäre, sagen wir jetzt mal Hausnummer 1 Sekunde, dann könnten die Teams theoretisch Mechanismen entwickeln, die genau darauf abzielen, irgendwie mit Akustiksensoren oder weiß der Geier. Und um das zu verhindern und auch dem Fahrer vielleicht ein bisschen zu challengen, mag auch ein Gedanke sein dabei, ist tatsächlich die Dauer, wo sozusagen die Lichter noch stehen, bis sie dann ausgehen, variiert. Es gibt da natürlich ein definiertes Fenster, in dem das stattfinden muss. Da überfragst du mich aber jetzt ehrlich gesagt spontan, wie groß das ist, aber innerhalb dieses Fensters kann das von Rennen zu Rennen variieren. Das war aber auch schon immer so, das ist jetzt nichts Neues.
Okay, ja, dann hat Daniel Ricciardo einfach gepennt, ja, und Sebastian Vettel war wirklich kurz davor, auch Max Verstappen zu überholen, er war dann irgendwie eingequetscht in diesem kompletten Sandwich da vorne. Ja, das sah ein bisschen komisch aus, deswegen wollten wir das aber auf jeden Fall auch noch hier aufarbeiten.
Übrigens, zu diesem Sandwich habe ich noch meine ganz persönliche Verschwörungstheorie, die wahrscheinlich nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass sie stimmt. Aber Red Bull und Mercedes wussten, dass sie am Start angreifbar sind, weil einfach der Ferrari den mit Abstand besten Topspeed hatte. Und die haben das wirklich schön gemacht, dass der Vettel einfach keine Chance hatte, da irgendwo vorzukommen. Beinahe so, als hätte man sich abgesprochen, weil es hilft natürlich auch Lewis Hamilton, wenn Vettel nicht gewinnt. Ich glaube nicht tatsächlich, dass man sich abgesprochen hat, weil wir wissen ja um die, sagen wir mal, bescheidenen Beziehungen zwischen Mercedes und Red Bull, aber es war natürlich wie abgesprochen. Also die haben das perfekt gemacht, weil Vettel hatte den mit Abstand besten Start, aber er hat dann einfach den Schwung nicht nutzen können.
Aber Ferrari kann so mit den Punkten, die sie gemacht haben, 33 an der Zahl gegen Mercedes mit 22 Punkten, doch noch berechtigte Hoffnung auf den Konstrukteursweltmeistertitel haben. 585 zu 530 Punkten aktuell dort in der Wertung, Ole. Also wenn Ferrari jetzt nochmal die Arschbacken zusammenkneift und vielleicht das Glück hat, dass bei Mercedes vielleicht der Schlendrian dann doch nochmal reinkommt, dann könnte zumindest der Weltmeistertitel, der für ein Team natürlich wichtiger ist, weil es mehr Geld gibt, an Ferrari gehen.
Das stimmt. Das ist richtig, weil so viele Punkte sind es nicht. Es sind nur 55, glaube ich.
Genau.
Und mit zwei Autos kann man die natürlich in zwei Rennen sehr schnell aufholen, wenn Mercedes zum Beispiel jetzt so eine Rennen hat wie jetzt in Mexiko. Dann ist das schon mal schnell gemacht. Allerdings, wenn natürlich Mercedes jetzt wieder in Abu Dhabi dann Doppelsieg feiert und Hamilton zum Beispiel in Brasilien dann auch noch gewinnt, dann natürlich nicht. Also, aber wer weiß, vielleicht fällt ja Valtteri Bottas auch nochmal aus zum Beispiel. Wichtig ist halt bei Ferrari, dass man beiden Autos möglichst weit vorne ist. Also im besten Fall natürlich 1 und 2 oder 1 und 3 und das Mercedes dahinter ist. Das könnte aber passieren, weil ja für Lewis Hamilton geht es ja jetzt um nichts mehr und wir wissen ja, dass er dann auch keinen Bock mehr hat aus der Vergangenheit. Das war ja irgendwie immer so. Und Valtteri Bottas, ja, für den ist die Saison eigentlich auch ja mehr oder weniger gelaufen. Vielleicht darf er nochmal gewinnen. Ja, das kann natürlich sein. Das würde ich gar nicht ausschließen. Ferrari hat natürlich durch das Mexiko-Rennen und auch durch Austin so ein bisschen mehr Momentum. Mercedes hat natürlich aber, ja, Mercedes und die Punkte auf ihrer Seite und das dürfte natürlich dann noch ganz spannend werden. Mich persönlich interessiert das ehrlich gesagt nicht so, aber für die Teams ist es natürlich der größere Titel eigentlich.
Ebenso. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen relativieren, Kevin. Ja. Ich habe hier eben gerade einen Taschenrechner angeworfen nebenher. Es gibt noch 86 Punkte zu vergeben. Mercedes hat 55 Vorsprung. Das heißt, selbst wenn Ferrari zwei Doppelsiege feiert, was höchst unwahrscheinlich ist, die hatten nämlich noch gar keinen, glaube ich, dieses Jahr, aber selbst dann reichen Mercedes zwei fünfte und sechste Plätze, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, so realistisch müssen wir schon sein.
Na gut, aber ein bisschen Hoffnung wollten wir doch den Tifosi noch machen. Dass wenigstens noch etwas zu holen ist, Christian. Das hast du jetzt kaputt gemacht. Dankeschön. So, kaputt macht sich auch offensichtlich Haas jegliche Chancen, Best of the Rest zu werden in der Konstrukteurswertung. Wir kommen jetzt mal zu dem, was hinter den Top-Teams passiert ist. Blicken dann gleich noch auf Fragen von euch, die da auch noch sehr mit reinspielen. Aber müssen, glaube ich, Christian, dann doch mal über Haas sprechen. Also zwei Rennen hintereinander, keine Punkte für beide. Davor mickrige 4 in Russland und Japan. Renault, ja, erstarkte Performance, aber nur ein Fahrer in die Punkte bekommen. Das ist vielleicht das Glück für Haas. Allerdings, McLaren hat gepunktet. Ja, also die, ja gut, die kommen wahrscheinlich nicht mehr so sehr ran, aber wer weiß das schon. Aber das ist echt ein Phänomen, dieses Haas-Team. So, man muss ja schon fast sagen, große Klappe und nichts dahinter. Ganz amerikanisch.
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen bisschen provokant, was du da sagst, aber ja, es stimmt bewusst. Natürlich, dass es jetzt sehr, sehr schwierig wird, Renault noch zu kriegen. Für die Disqualifikation, ich glaube, da geht es um 8 Punkte, oder?
Ja.
Habe ich das richtig im Kopf?
Genau.
Und jetzt haben wir hier einen Stand von 114 zu 84, das heißt 114 zu 92. Selbst mit diesen Monsterpunkten glaube ich, dass das jetzt sehr, sehr schwer zu holen sein wird für Haas. Hätten sie von der Performance her natürlich drauf gehabt, muss man sagen. Ganz klar verloren haben sie das im Endeffekt schon in Melbourne. wenn wir uns zurückerinnern an diese Boxengeschichte, die ihnen da passiert ist, wo sie dann gar keine Punkte gemacht haben. Und ich glaube, irgendwas Fünfter, Sechster hätten werden können, wenn ich mich recht erinnere, oder Sechster, Siebter, irgend sowas in der Größenordnung. Das sind natürlich, und das hat man damals schon befürchtet, das sind die Punkte, die denen jetzt fehlen. Mexiko war ja interessanterweise, auch wenn es vom Ergebnis her total schlecht ausgesehen hat, gar nicht so schlecht von der Performance. Im Qualifying zwar ja, da haben sie einfach das mit den Reifen nicht hingekriegt, aber das, was im Qualifying sozusagen Fluch sein kann, wenn du die Reifen nicht auf Temperatur kriegst, kann im Rennen auch Segen sein, weil du die Reifen dann halt weniger hart dran nimmst als die anderen. Und Kevin Magnussen hat das ja letztes Jahr in Mexiko schon gezeigt, dass er irgendwie von, weiß der Geier, 17, 18 oder so noch in die Punkte gefahren. Und war auch dieses Jahr bis zum ersten Boxenstopp echt auf Kurs, sowas Ähnliches wieder zu machen. Aber dann hat er den Ultrasoft im zweiten Stint auch nicht so richtig zum Arbeiten bekommen. Und da ist es halt dann auseinandergefallen. Also ich glaube, dass das Potenzial des Autos nicht jetzt plötzlich weg war, auch nicht in Mexiko auf dieser Strecke, aber das Zusammenspiel mit den Reifen hat man einfach nicht getroffen. Kann in Brasilien und Abu Dhabi wieder ganz anders sein. Nur, wie gesagt, der Abstand zu Renault, der ist halt jetzt für so ein kleines Team, wo wir realistischerweise nur von den Positionen mit ein, zwei Ausfällen gerechnet, sagen wir mal 4, 5 spricht, maximal realistischer 6, 7. Das wird schon echt schwierig, glaube ich nicht mehr dran.
Aber positiv, dass man im Vorfeld dieses Grand Prix den Titelsponsor für nächstes Jahr bekannt geben konnte, Rich Energy. Und dieser Name fiel auch schon mal hier bei Starting Grid. Also Hörer, die uns regelmäßig hören, die wissen, dass dieser Energy-Trunk seinen Weg in die Formel 1 gesucht hat. Es war aber eigentlich doch geplant, dass sie woanders einsteigen, nämlich bei Williams, richtig?
Ganz ursprünglich kennen wir den Namen Rich Energy ja von Force India. Das ging ja in so einem Tweet, wo die den angeblichen Vertrag schon veröffentlicht hatten. Also dieser William Story, ein sehr schräger Typ, der auch schräg aussieht mit ganz langem Bart, war immer mit Force India als einer der möglichen Übernahmekandidaten sogar im Gespräch. Dann war es meines Wissens so, dass man sich mit Williams im Grunde genommen einig war. Da gab es wohl auch schon einen Vertragsentwurf. Und dann in letzter Minute hat dieser William Story mit Williams ein Abendessen abgesagt, wo man wahrscheinlich nur noch den Vertrag unterschreiben wollte eigentlich, weil er halt bei Haas diese Möglichkeit gesehen hat, so wie wir das wissen. Und die Informationen habe ich von meinen Kollegen an der Rennstrecke, also die sind mir nicht direkt selbst zugeflattert, ist es wohl so, dass Haas einfach die günstigeren Konditionen, was finanziell das Finanzielle betrifft, einfach für Rich Energy bieten konnte. Und deswegen kam das jetzt sehr, sehr kurzfristig zustande. Im Paddock gibt es den einen oder anderen, der sagt, aufpassen, das könnte auch eine Luftnummer sein, weil Rich Energy ist praktisch noch nicht präsent. Also ich weiß nicht, ob es einen Energy Drink überhaupt schon auf dem Markt gibt inzwischen. Als die zum ersten Mal sich ins Gespräch gebracht haben, gab es den noch gar nicht. Sind wir mal gespannt. Es gab schon ein paar Hochstapler in der Formel 1, vielleicht ist das einer davon. Ich hoffe, es ist eine seriöse Geschichte. Ich hoffe, Günther Steiner und Gene Haas haben da die Due Diligence entsprechend gemacht. Weil wenn, wäre es natürlich für Haas eine gute Geschichte, weil das mit Sicherheit in der Größenordnung 10 Millionen Dollar pro Jahr sich abspielt. Und das ist ein bisschen Geld für so ein kleines Team.
Und für die freien Energy Drinks können sich Romain Grosjean und Kevin Magnussen noch aufgedrehter zeigen bei manchen Rennstarts, oder? Ole?
Ja, definitiv. Also das wird, glaube ich, richtig gut. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir ja zwei Energy Drink Hersteller, die um die Wette fahren, um die quasi die Dose des Wochenendes, wenn man so möchte. Bin mal gespannt. Also mir sagt das nichts. Rich Energy. Aber ja, für Haas ist es natürlich super. Also wurde vielleicht auch Zeit, weiß ich nicht, mal mit einem Sponsor daherzukommen. Von daher bin ich mal gespannt drauf, ob das dann tatsächlich nächstes Jahr auf dem Auto steht.
Wir machen eine kurze Pause, aber nicht bevor wir euch zwei weitere iTunes-Rezensionen vorlesen. Da habe ich zu Beginn des Takes bei all dem Spaß, den ich mir hier mache mit Initialen und so, vergessen. Sharkoon86, 5 Sterne. An erster Stelle möchte ich Kevin Ohle und Christian Ruben samt der kompetenten Vertretung für dieses Format danken. Ich höre euren Podcast seit Anfang 2017 und muss jetzt mal meinen Senf dazugeben. Euer Podcast hat mir schon sehr viele Stunden auf Dienstreisen oder bei der Gartenarbeit versüßt. Die Art und Weise, wie ihr Themen angeht und aufdröselt, ist sehr unterhaltsam, menschlich und informativ gestaltet. Und ihr habt ein Herz für Randgruppen. Also nicht Hardcore-Fans, aloha. Gerne könnt ihr euch bei F1TV oder RTL auch als Kommentatoren bewerben. Bei RTL sicher nicht. Es gibt sicher eine große Anzahl an Fürsprechern. Bei RTL sicher nicht. Ihr seid der einzige Podcast, den ich mir auch gerne mehrmals anhöre. die Zeitabstände zwischen euren Folgen sind einfach zu lang oder die Folgen zu kurz. Gibt es mittlerweile eigentlich eine Möglichkeit, euch finanziell zu unterstützen? Die Anzahl der Werbungen in euren kostenlosen Podcasts erachte ich für den gelieferten Input fast schon als zu gering. Macht weiter so. Nochmals vielen Dank und schöne Grüße an euch und alle Zuhörer. Also bis dahin, keep racing. Kann ich nichts zu sagen. J. Hage, 5 Sterne. A, kompetent. B, denken auch mal quer. C, humorig. D, immer wieder tolle Gäste. Was immer mehr, besser geht es nicht. Und das auch noch gratis. Ich glaube, ich würde diesen Podcast sogar hören, wenn er gebührenpflichtig wäre. Cheers, Jörg. Tja, vielleicht irgendwann mal. Ne? Aber bis dahin genießen wir alle die kostenlose Freiheit von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Und es geht nach einer kurzen Pause hier direkt weiter.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll analysieren den großen Preis von Mexiko. Wir machen weiter im Tabellenmittelfeld und müssen ein großes Lob in die Schweiz schicken, und zwar zu Sauber. Platz 7 und Platz 9 für Charles Leclerc und Marcus Ericsson. Christian, Marcus Ericsson, der nächstes Jahr IndyCar fahren wird, aber trotzdem natürlich auch Reservefahrer und Markenbotschafter für Sauber bleibt. Schönes Rennen, gutes Rennen von beiden. Und ich finde vor allem von Marcus Ericsson wahrscheinlich das beste Rennen seiner Formel-1-Karriere.
Ja, er sagt das so, weil was man im Fernsehen vielleicht gar nicht so mitbekommen hat, mir wurde das auch erst im Nachhinein klar durch die Analysen, dass er ja sozusagen taktisch dem Teamkollegen den Rücken freigehalten hat. Das heißt, er ist so ein bisschen bewusst auf die Bremse getreten, um für Leclerc so ein bisschen Puffer rauszufahren. Das hat natürlich sein eigenes Rennen eigentlich relativ kaputt gemacht, und dann hat er, glaube ich, auch noch einen verpatzten Boxenstopp dabei gehabt, der auch noch mal ein paar Sekunden gekostet hat, und wird trotzdem noch Neunter. Das spricht natürlich für den Sauber, der wirklich, finde ich, einen gigantischen Sprung gemacht hat. Also wenn man sich überlegt, dass die Ende letzten Jahres und auch Anfang diesen Jahres eigentlich noch auf dem Level waren, wo man immer gesagt hat, da kann letzter Platz auch jederzeit passieren. Also wenn man so das Match mit Williams am Saisonbeginn, Sauber und Williams, und jetzt sind die echt so auf diesem Force India regelmäßig Top-10-Niveau, und das nicht nur mit Leclerc, von dem wir wissen, dass er wirklich ein Talent ist, sondern auch Marcus Ericsson. Das zeigt, dass auch einfach dieses Auto unglaublich gut ist. Und ich glaube, dass man fast sagen muss, dass Sauber an Zeit pro Runde den größten Sprung gemacht hat von allen Teams. Ich glaube nicht, dass irgendjemand anderer genauso viel Zeit gefunden hat, wenn man die Autos von Melbourne mit jetzt vergleichen würde.
Ja, und dann denke ich, Ole, müssen wir auch ein großes Lob an Stoffel van Dorn ausrichten. Stoffel van Dorn, ja eigentlich sowas wie der Fahrer des Herzens am Wochenende. In seinen letzten Zügen seiner Formel-1-Karriere kann er nochmal zeigen, was er kann. Kann nochmal richtig Gas geben. Schafft den 8. Platz für McLaren. Fernando Alonso ausgeschieden, weil ihm Flügelteile von Esteban Ocon in die Karre geflogen sind. Das hat für ihn nicht gereicht. Viele Fans haben dann auch gesagt, es reicht für ihn sowieso nicht mehr. Da hat er sich dann gegen gewehrt über Social Media, wie man das heutzutage so macht. Und ja, trotzdem, schönes Ergebnis für den Belgier, was ich ihm persönlich dann doch gönne, weil, ich möchte ihm nicht abstreiten, dass er es nicht versucht. Er kriegt irgendwie nicht mehr hin. Auch in den vorhergehenden Sessions war das jetzt nicht das richtig Gelbe vom Ei für ihn, aber nichtsdestotrotz, 8. Platz, gutes Ergebnis.
Ja, das muss man ganz klar sagen, das war ein brillantes Rennen von Stoffel van Dorn, also vielleicht sein Bestes, neben dem damals in Bahrain, sein erstes,
ja.
Weil er natürlich auch die Einstopp-Strategie durchgezogen hat, als, ich glaube, einziger, wo das tatsächlich funktioniert hat. Bei Sergio Perez hatte man es ja, glaube ich, auch versucht, aber da war natürlich dann der Ausfall später. Das war schon richtig, richtig gut, das muss man ganz klar sagen. Wirklich, wirklich, wirklich gutes Rennen von Stoffel van Dorn, verdient der 8. Platz. Man stellt sich mal vor, wo dann, vielleicht wenn dann Alonso gelandet wäre, ja, das wissen wir ja nicht. Und auch für McLaren war das natürlich dieses Wochenende doch ein persönliches Ergebnis, weil man natürlich ja in den Trainings doch weit, weit weg war von der Pace, und das vor allem dann im Vergleich zu den beiden anderen Renault-befeuerten Teams. Also da hat man offensichtlich eine komplette Gurke dieses Jahr gebaut. Das kann natürlich auch mit Honda zu tun haben, mit den Daten von den letzten Jahren, das weiß man nicht. Aber nichtsdestotrotz, für Stoffel van Dorn gutes Rennen. Leider viel, viel, viel zu spät.
Ja.
Aber er ist ja nächstes Jahr oder dieses Jahr soll er ja sogar noch gut versorgt.
Stimmt.
Bei HWA in der Formel E. Von daher kann er da vielleicht auch nochmal was rausziehen. Vielleicht geht ja auch nochmal was in den letzten beiden Rennen. Also wir machen uns ja so ein bisschen immer über ihn lustig, weil er natürlich nie auffällt. Und dieses Mal aber schon. Und das ist wirklich gut. Und auch, muss ich zu Sauber sagen, auch von Sauber wirklich, wirklich auch von beiden wirklich gutes Rennen. Das muss man ganz klar sagen. Sauber für mich eins der Teams des Jahres, ganz klar. Und es ist ja jetzt mittlerweile bei Sauber auch schon so eine gewisse Selbstverständlichkeit geworden, dass sie in die Punkte fahren. Das finde ich sehr gut. Und ja, das kann man von McLaren halt nicht sagen.
Das kann man von McLaren wirklich nicht sagen. Aber auch das werden wir natürlich im Rahmen unserer nächsten Sendungen noch ein bisschen weiter beleuchten. Wir werden übrigens auch am Ende der Saison Awards vergeben. Ja, da lassen wir uns nicht lumpen. Da werden wir mit euch zusammen das Ganze natürlich gestalten in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Also tretet der auf jeden Fall bei. Machen wir die Top 10 rund, Christian. Pierre Gasly auf Platz 10 nach dem Zusammenprall mit Esteban Ocon. Die beiden, die mal befreundet waren, es jetzt sicherlich nicht mehr sind und auch nie mehr werden, wenn es so weitergeht. Ja, bitterer Zusammenprall für Esteban Ocon, der sicherlich auch noch mehr hätte rausholen können aus seinem Force India, der ja auch tatsächlich gut lief, was man bei Sergio Perez ja gesehen hat, der Mexikaner in seinem Heimrennen, wurde so oft eingeblendet wie noch nie in der ganzen Formel-1-Saison, hatte ich das Gefühl, auch sein Vater. Hat nicht gereicht für ihn, sehr bitter, dass er ausgeschieden ist, war auch dementsprechend enttäuscht. Toro Rosso, kann man da zufrieden sein mit Platz 10 am Ende? Und ja, wenn man mal bedenkt, dass Brandon Hartley ja noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat, wäre da ja sogar noch mehr drin gewesen.
Ja, das Rennen von Toro Rosso, muss ich ehrlich zugeben, habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil das sich ziemlich abseits der TV-Übertragung abspielt hat. Aber es hat natürlich einen sehr fahlen Beigeschmack und das ist, dass man in der WM hinter Sauber zurückgefallen ist. So wie die Formkurve von Sauber momentan ist, wird es auch schwierig, das wieder zurückzudrehen. Andererseits ist Toro Rosso halt momentan so ein bisschen das Versuchskaninchen von Honda. Da stehen die ja auch ganz offen dazu, dass die momentan einfach rumprobieren. Das heißt, es kann auch sein, dass da weitere Gridstrafen kommen, wenn die nochmal was Neues mit dem Motor ausprobieren wollen. Also Sauber noch zu holen, wird sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach, auch wenn es nur, ich glaube, 3 Punkte sind, sehe ich jetzt gerade vor mir hier. Force India wird es jetzt auch schon schwierig, den einen Platz gegen McLaren noch zu gewinnen, weil eben dieser Nuller in Mexiko sehr, sehr weh tut. Weil hätte man da ein bisschen was angeschrieben, wäre Stoffel van Dorn wahrscheinlich nicht auf Platz 8 gefahren. Also Force India wird es jetzt auch schon schwieriger, noch Luft nach oben zu kriegen irgendwie. Die Kollision zwischen, also die Kollisionen der beiden waren ja beide, in welche verwickelt habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen.
Ja, das leider war ganz am Anfang. Ganz am Anfang, erste Kurve, Ocon und Gasly und dann Alonso, der davon.
Ja, die erste Kurve, das war, glaube ich, Hülkenberg bei Ocon, oder? Der ihm die Nase abgefahren hat.
War es nicht Gasly? Ist Gasly nicht auch noch mit ihm zusammengeknallt? Ich weiß es nicht.
Ich hätte gedacht, das wäre Hülkenberg gewesen.
Bei RTL konnte man nichts sehen, weil alles immer Werbung war. Scheiß Sender. So.
Was man in der Onboard von Ocon, das habe ich schon gesehen, diese Geschichte am Start, bin mir nicht mehr ganz sicher, wer der andere Fahrer war, aber Ocon ist ja schon relativ vom Gas gegangen und der andere Fahrer hat ihm noch ein bisschen unglücklich die Nase abrasiert. Nein. Also es war so ein klassischer Rennunfall, wie er passieren kann. Aber das später dann mit Hartley und so, das habe ich echt nur aus dem Augenwinkel gesehen leider. Und da haben dann auch Kollegen von mir verarbeitet, deswegen musste ich mich damit auch nicht auseinandersetzen.
Das versendet sich. Genauso wie die Saison von Williams. Jetzt, wo Rich Energy sein Geld woanders reinpumpt, Papa Stroll zu Force India gegangen ist, kann man einfach nur noch sagen, Williams, schön, dass wir so viel Tradition in der Formel 1 haben. Traditionell sind sie ja auch auf die nicht ganz letzten Plätze gefahren, muss man ja dazu sagen. Durch die Strafe ist Hartley quasi noch hinter Stroll und Sirotkin gewertet worden, Magnussen und Grosjean. Na gut, aber trotzdem. Ich glaube, da kann man nicht zufrieden sein, obwohl ich beim Paddock Pass gesehen habe, Ole, dass Sergei Sirotkin, glaube ich, ganz zufrieden war mit seinem Rennen. Wie er das sein kann, ich weiß es nicht.
Ja, Sergei Sirotkin ist immer zufrieden, wenn er mit Schmulwachsen reden darf. Das ist klar. Was man natürlich fairerweise wirklich dazu sagen muss, ist, dass ein 13. Platz gar nicht so schlecht ist für Williams. Aber es sind natürlich auch ein paar ausgefallen.
Ja, eben.
Deswegen muss man natürlich 3 dazu rechnen, wenn man 16. Ja, gut. Aber ja, Sergei Sirotkin gibt, glaube ich, sein Bestes. Ja, aber es reicht dann natürlich nicht. Also es gibt da keine Ausreißer nach oben, so wie bei Lance Stroll, der ein, zwei ich glaube, es sind nur zwei gute Ergebnisse dieses Jahr hatte. Oder wo der mal im Qualifying so ein bisschen aufblitzen kann, so wie in Japan zum Beispiel, wo er in Q2 gekommen ist. Bei Sergei Sirotkin ist das irgendwie nicht so. Aber wir wissen es ja, er wurde ja ausgewählt, weil er schneller war als Robert Kubica und das glauben wir natürlich auch. Mal gucken, ob er nächstes Jahr noch bei Williams fährt. Das ist ja sowieso die große Frage. George Russell ist ja schon da. Weiß auch nicht, ob man ihm damit einen Gefallen tut. Aber Williams ist natürlich komplett furchtbar. Also das ist, also da kann man mit einem 13. Platz und dem der ja schon zufrieden sein. Immerhin macht Sergei Sirotkin immer so ein bisschen Action. Selbst wenn er überrundet wird, dann lässt er sich mal 5 Meter mehr Zeit, einfach weil er dann ein bisschen länger im Bild ist. Was vielleicht gut ist für seine russischen Sponsoren, ich weiß es nicht. Ich finde den ja ganz sympathisch, aber er ist natürlich noch schlechter als Brandon Hartley. Und noch unauffälliger. Und den Punkt in Monza hat er ja auch nur durch eine Disqualifikation gewonnen. Ich glaube, dass wir ihn leider nicht nächstes Jahr in der Formel 1 sehen. Aber es gibt ja, ich sag ja immer, in der Formel E ist immer ein Cockpit frei.
Ja. Gibt es in der Formel E eigentlich auch Onboard-Perspektiven von allen Fahrern? Können wir auch da eine Van Dorn-Challenge machen?
Ich glaube, es gibt kein offizielles Angebot, wo das möglich wäre. Deswegen, ja. Aber es wäre natürlich cool. Also Van Dorn's Challenge war, glaube ich, dieses Wochenende extrem spannend.
Ja.
Vielleicht hat das jemand gemacht. Es gibt noch zwei Möglichkeiten. Also das kann ich euch mal wärmstens ans Herz legen. Ja, es gibt noch zwei Möglichkeiten zur Van Dorn Challenge. Nutzt die, ja, weil nächstes Jahr Formel E, das wird schwierig, weil das guckt halt keiner.
So, kommen wir zu einem weiteren Thema, was ich glaube viele von euch auch beschäftigt hat. Das merkt man auch, wenn wir auf unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe schauen, in die Telegram-Gruppe, die Reifen. Christian, Uwe Kronberg schreibt, wie seht ihr das Thema Reifen? Auf der Seite Spannung ist natürlich schön, wenn die Reifen Graining oder Blasenbildung bekommen. Auf der anderen Seite muss es doch auch möglich sein, Reifen zu bauen, die nur 15 Runden halten, egal ob ich 1 oder 4 Sekunden hinter den Vordermann bin. Red Bull schien mir hier deutlich mehr mechanischen Grip in Mexiko zu haben. Sie könnten in den schnellen Kurven deutlich besser hinterherfahren. Andere sagen wiederum, dass man beim Thema Reifen, dass jedes Team bei Pirelli einen Reifen bestellt, der für das eigene Auto am besten funktioniert und weg von diesen ganzen Mischungen und den bunten Farben. Nächstes Jahr gibt es ja nur noch 3 Farben, Rot, Weiß und Gelb, damit man wieder ein Rennauto hat, mit dem man auch pushen kann. Dieses unsägliche Reifenschonen ist doch ein Witz. Ja, und wir haben tatsächlich schon nach wenigen Runden gesehen, dass bei vielen, die auf diesen Ultrasoft gestartet sind, ja, die ja schon wirklich aussahen wie aufgeraute Reifen, die nicht lange halten, deswegen ja auch schon sehr früh die ersten Stops, Runde 12, Runde 10, Runde 11, Ferraris haben noch ein bisschen weiterfahren können mit Runde 17, Brandon Hartley 24, aber das waren Ausnahmen. Ja, war jetzt ein Thema, was in Mexiko sehr groß war. Glaubst du, das wird dann nächstes Mal in Brasilien wieder sehr groß? Wird sich das nächstes Jahr haben mit diesen 3 Mischungen, die es dann nur noch sind? Oder war das jetzt einfach mal wieder ein Ausreißer in Sachen Reifenverschleiß?
Es war sicher eins der ganz extremen Wochenenden, was den Reifenverschleiß angeht. Das ist ja in Mexiko auch nicht ganz neu. Aber ich muss so ein bisschen Pirelli in Schutz nehmen. Erstens glaube ich auch, dass man, Kimi Räikkönen hat das ja auch bei uns im Interview getan, Pirelli sehr hart kritisiert. Ich glaube, man könnte von der Qualität her bessere Reifen bauen. Das Problem ist so ein bisschen, die Formel 1 hat sich das damals selbst nicht anders gewünscht. Also auch die Teams und Bernie Ecclestone allen voran haben damals gesagt, wir wollen Reifen, wo wir mehr Boxenstopps haben, damit so ein bisschen Abwechslung in die Rennen einfach reinkommt. Das heißt, Pirelli war eigentlich gezwungen, vom Auftrag der Formel 1 her Reifen zu bauen, die schnell abbauen, die Teams dann auch zwingen, wirklich an die Box zu kommen. Weil auch dieses Jahr gab es ja einige Rennen, oder die meisten eigentlich sogar, wo es eine relativ geradeaus Einstoppstrategie war. Und da wurde Pirelli auch dafür kritisiert. Bauen die Reifen jetzt mal schneller ab, sodass man öfter an die Box kommen muss, kriegen sie auch ihr Fett weg. Also es ist aus der Pirelli-Position nicht ganz einfach. Ich stimme mir aber insofern den Zuhörern zu, als auch ich der Meinung bin, dass Reifenschonen für mich in einem Formel 1, was ja letztendlich ein Sprintrennen ist, nicht das so wichtige Kriterium sein sollte, wie es momentan ist, sondern auch ich würde mir eigentlich lieber eine Formel 1 wünschen, wo du wirklich relativ lang mit einem Reifen ersten Satz konkurrenzfähig pushen kannst und der zumindest nicht so dramatisch wegbricht, dass der ein bisschen abbaut, ist ja eh klar. Aber Michelin, das sieht man zum Beispiel in Le Mans, die fahren teilweise vierfach Stints mit einem Reifensatz. Das ist völlig irre. Also es ist nicht so, dass das was physikalisch Unmögliches wäre, solche Reifen zu bauen. Vielleicht müsste man Pirelli halt einfach ein bisschen mehr Freiheit Hand lassen. Und ein Gedanke vielleicht noch zu der grundsätzlich sehr charmanten Idee, dass man sagt, jedes Team kann sozusagen maßgeschneidert bestellen, was es möchte. Das ist natürlich in der Theorie super, würde ich auch begrüßen. In der Praxis so gut wie unmöglich, weil wer sagt dann, wann Pirelli welchen Reifen zuerst baut? Und das würden sofort wieder Verdächtigungen entstehen. Ja, Pirelli und Ferrari, klar, die spannen zusammen, deswegen bauen sie für Ferrari den besten Reifen. Also es macht halt wieder so Manipulation, Spielraum auf. Und auch wenn nicht wirklich manipuliert wird, dann zumindest für die Verschwörungstheorien drumherum. Das, glaube ich, wäre nicht gut. Ich persönlich, und das sage ich auch immer, wäre ein Freund von Reifenkrieg. Ich weiß, das ist eine relativ teure Geschichte, aber in erster Linie ja für die Reifenhersteller. Das heißt, wenn die sagen, okay, wir sind bereit, in die Formel 1 zu gehen unter diesen Voraussetzungen und wenn sie sich trotzdem einen Mehrwert davon versprechen, why not? Dass das nicht an den Teams hängen bleibt mit riesen viel Entwicklungsarbeit. Dafür ist ja durch Testverbot so ein bisschen gesorgt. Man wird mit Sicherheit ein bisschen Simulationskosten entstehen lassen. Aber wenn dann die Budgetobergrenze kommt, und so ist es ja gedacht, spielt es eigentlich keine Rolle mehr, weil da muss man halt mit diesen Mitteln haushalten. Reifenkrieg fände ich persönlich toll. Das fände ich echt cool. Es war mit die beste Zeit, finde ich, in den letzten 20 Jahren in der Formel 1, als Bridgestone, Michelin, Goodyear und so weiter gegeneinander gefahren sind.
Ja. Carsten Duchamp zum Thema Reifen: Hat Ferrari oder Sebastian Vettel mit dem zweiten Stop auf Ultras einen Fehler gemacht? Hätte er auch einfach auf den Supersofts draußen bleiben sollen wie Ricciardo, Christian?
Weiß ich nicht. Also die werden schon Daten vom Verschleiß her gehabt haben, die denen das suggeriert haben, so zu machen, wie es war. Nur, was man vielleicht dazu sagen muss, was sein kann, war bei Danny Ricciardo, haben wir ja auch gesehen, dass der in den Runden vor seinem Ausfall hat er erstmal relativ viel Holz auf Vettel verloren. Aber die letzte Runde davor ist er dann plötzlich schnell die Runde wieder gefahren. Also es gab in Mexiko diesen Punkt, wo das Graining sich wieder abgerubbelt hat vom Reifen und immer noch Lauffläche da war und der Reifen dann plötzlich wieder konkurrenzfähiger war. Nur bei welchem Auto das wann passiert wäre, kann ich natürlich aus meiner Position überhaupt nicht beurteilen. Da werden die Ingenieure schon schlauer gewesen sein, denke ich mal.
Okay, wir machen eine kurze Pause, haben dann gleich noch einige weitere Themen und Meinungen aus unserer Facebook-Gruppe und auch sonst noch einiges rund um die Formel 1. Jetzt aber erstmal wieder zwei iTunes-Rezensionen, 2x5 Sterne. Vielen Dank an Luminor 1992. Ich höre seit der Sommerpause jede Folge von Starting Grid und bin wirklich begeistert. Jedes Rennen wird gut nachbereitet und mit dem nötigen Tiefgang analysiert. Der Humor bleibt außerdem auch nicht auf der Strecke, besonders wenn es um den ein oder anderen Paydriver geht. Ich bin seit Jahren fleißiger RTL-Gucker, aber Starting Grid hat mir die Augen geöffnet und so werde ich in der nächsten Saison wohl zu F1 TV übergehen. Immer weiter so.
Hashtag Guter Mann. Ja. Wir influenzen hier hart. Ja.
Hashtag Ros Surer vor F1 TV, wenn ihr das so wollt. Verteilt diesen Hashtag. Und wir wissen, er wird gesehen. Also macht euch da mal keine Gedanken drüber. Der offizielle F1 Help Channel auf Twitter sagt das regelmäßig, dass man auf uns hört. Ne? Also die Chancen bestehen. F1-Fan 2015 schreibt auch mit 5 Sternen: Super Podcast, freue mich jede Woche auf die neuen Folgen, exzellente Gäste und viele Informationen rund ums Thema Formel 1. Und diese Information bekommt ihr auch nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, und nochmal zwei iTunes-Rezensionen, weil es so schön war und wir insgesamt 8 bekommen haben, haben wir sie in jedem Take 2 vorgelesen. UDH99 mit 5 Sternen: immer wieder ein angenehm kurzweiliges Vergnügen, euren Diskussionen zu lauschen, für mich die ideale zusätzliche Vor- und Nachberichterstattung, weiter so, ihr macht das klasse. Und Bone-Breaker 5 Sterne: Humor, Sarkasmus, Insider-News, kurzweilige Diskussionen, ein Pflichtprogramm für jeden F1-Fan. Man mag ja vielleicht nicht immer eurer Meinung sein, aber genau diese Kontroverse macht es ja auch aus und regt einen an, auch einmal etwas von einer anderen Seite aus zu sehen. Ich für meinen Teil verschlinge jedenfalls eure Sendung und kann kaum die nächste erwarten. Danke und weiter so. PS, ich unterstütze und feiere euer Engagement. Hashtag RoseSuraVorF1TV voll. Spätestens wenn Marc und Sascha hoffentlich bald bei F1TV an Bord sind, bin ich definitiv der nächste Abonnent. Die erbrachte Leistung im Free-TV ist einfach nur noch peinlich und eine Farce für jeden Formel-1-Fan. Hashtag RoseSuraVorF1TV. unsere Kampagne läuft. Ne? Und wie vorhin schon angesprochen, sie wird gesehen. Also teilt alles mit dem Hashtag RoßsucherVorF1TV, wenn ihr das wollt. Und Christian, wir haben, Jörg hat uns nochmal geschrieben, Jörg Hage, der hat uns auch eine Rezension dagelassen. Du hast ja nach einer Anleitung gefragt für F1TV auf dem Fire TV oder Fire TV Stick, richtig?
Richtig.
Folgendermaßen geht das. Merkt ihr das jetzt oder hört ihr diesen Podcast einfach nochmal an? Erstens den Silk-Browser herunterladen. Zweitens URL eingeben. Drittens einloggen. Viertens starten. Sechstens freuen, hoffentlich. Bei mir gibt es auch Wochenenden, da geht nichts. Und fünftens, links unten kann man auf Vollbild stellen, so verschwindet der lästige rote F1-TV-Balken.
Hast du es dir gemerkt? Ja, ich bedanke mich für den Tipp, aber es ist für mich viel zu umständlich. Also solange es nicht die App direkt geht, weil was ich an den Amazon TV Browsern nicht mag, ist das umständliche Handling, wenn du mit der Maus sozusagen mit dem Cursor irgendwie fahren musst. Das finde ich ist da noch ein bisschen ausbaufähig.
Ich habe bei der F1 TV Umfrage für F1 Fanvoice mitgemacht und da ging es auch groß um das Thema, auf welchen Endgeräten wir denn F1 TV sehen wollen. Also ich denke mal, auch da wird sich im Zuge der nächsten Saison was tun. Lass uns mal über RTL sprechen. Ja, ich muss es tun, weil mir da einige Sachen kolossal auf den Geist gegangen sind am Wochenende. Habt ihr das Rennen? Ja, ihr habt es wahrscheinlich nicht auf RTL geguckt, ne?
Natürlich nicht.
Natürlich nee. Nicht. Ich habe
noch eine nette Geschichte zu RTL hinterher, wenn wir fertig sind mit dem Thema.
Ich hab's gemacht und es war blamabel. Also gelinde gesagt war das ein absoluter Reinfall. Ja, wir wissen, Primetime, da ist die Werbung teuer, da muss die Werbung ein bisschen länger sein als bei normalen Rennen, das ist völlig klar. Wie kann man denn jede Werbung so schalten, dass es in den Momenten ist, wo etwas passiert? Es passiert während des Boxenstopps für Vettel und Räikkönen, es passiert während Überholmanövern, es passiert während des Ausfalls von Ricciardo, glaube ich auch. Also grausam. Also, Entschuldigung, also der da die Werbung plant, den kann man auch einfach mal suspendieren für eine Woche. Das war grausam. Damit hat man sich keinen Gefallen getan. Und dann muss man tatsächlich auch den Kommentar kritisieren. Teilweise echt hanebüchene Fehler in der Fahrererkennung. Und auch sonst hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass man da einfach auch abgeschaltet hat. Deswegen, Roßsucher vor F1TV, ich denke, es ist wichtig. Und ganz ehrlich, mir geht auch der Sky F1-Kommentar langsam auf den Geist. Crofty könnte mal weniger rumschreien. Also manchmal nervt es.
Du meinst den Sky...
Sky UK.
Kommentar?
Ja, also diese Tonaussetzer kommen auch noch dazu. Ne?
Ich finde das ja immer, das ist ja immer spannend zu gucken, dass und dann, dann schaltet man sich auch irgendwann immer und dann sieht man die Interviews so mit und DJ und das ist immer total toll, diese Tonaussetzer. Also das macht man richtig gut. Ich weiß halt auch nicht, woran es liegt. Ich persönlich glaube, es liegt an Sky. Da bin ich mir allerdings nicht komplett sicher. Es ist ja tatsächlich auch so, dass im Paddock ja der auf in den Motorhomes und sowas, in den Hospitalities, der Sky-Kommentar läuft, ja, und ganz spezifisch auch mit dem Boxenfunk des jeweiligen Teams. Das heißt, bei Mercedes hört man dann nur den Boxenfunk von Mercedes. Und meine Theorie ist, dass da irgendwo in der Übertragung, dass das einfach ein bisschen zu viel ist und dass deswegen diese ganzen Tonaussätze immer passieren bei Sky UK. Das nervt mich tatsächlich auch. Sonst läuft F1TV bei mir super. Also ich weiß auch nicht, was ihr da immer mitmacht. Ja, also da kommen ja ständig Beschwerden rein. Müsst ihr vielleicht einfach mal ein Cache löschen oder vielleicht mal, ja, keine Ahnung. Bei mir funktioniert das Bild perfekt. Also gut am Wochenende, jetzt beim Sonntag war es, trat mal wieder der Fehler auf, dass ich angeblich zu viele Streams offen hatte, obwohl ich nur einen offen hatte. Da habe ich aber den Cache-Gun gelernt und dann ging es auch wieder. Ja. Und ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr damit macht, aber ich würde mir einen vernünftigen deutschen Kommentar wünschen, der nicht von RTL abgegriffen wird, sondern extra dafür produziert wird. Sky UK macht das schon gut, das muss man sagen.
Aber Crofty schreit zu viel. Das geht ja, nicht natürlich. Klar. Das ist schon, wenn sich Leute über Jacques Schulz beschwert haben, über sein Geschreie, das ist ja dann manchmal echt bei so einer Aktion, wo ich mir denke, so, da musst du jetzt nicht so rumschreien und da Martin Brundle ihn ja quasi schon wieder auf dem Boden der Tatsachen, ist es wirklich wie zu besten Sucher- und Schulz-Zeiten, was sie da machen.
Ist, Crofty, der englische Jacques Schulz.
Sozusagen. Aber nee, das stimmt schon. Also, und was Mark Gallagher ja auch sagte, tolles Interview, solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören im Archiv hier auf meinsportradio.de und ja, ab dem 1.11. ja meinsportpodcast.de. Da hat er auch gesagt, dass es ja auch ein Kaufgrund ist, einen originalen Kommentar zu haben und es ja nicht sein kann, dass man einfach den Kommentar eines anderen Anbieters
das stimmt,
nimmt. Ja. Also das ist ja auch jetzt mal völlig objektiv betrachtet, glaube ich, ganz wichtig, dass es den gibt. Du hast auch eine RTL-Geschichte gehabt, Christian, ne?
Die wollte ja, genau. Ich kann die nicht verifizieren, weil wir leider bei RTL noch niemanden in die Hände bekommen haben, der das wirklich bestätigen kann.
Aber wir auch nicht.
Aber mein Kollege Adam Cooper hat erzählt, so vom Pedro Körn sagen, dass wohl irgendjemand in Mexiko eine RTL-Kamera geklaut hat, aber nicht dabei gemerkt hat, dass die noch läuft und selbst mit seinem Gesicht auch da zu sehen war. Also grandiose Geschichte. Ich hoffe, wir kriegen das noch verifiziert, wenn es wirklich stimmt. Aber das läuft so in der Kategorie die dümmsten Verbrecher dann.
Auch bei RTL bald.
Ja, genau. Und
dann für, vielleicht absichtlich gemacht, um für ein anderes Format irgendwie Schlucht zu haben.
Ja, das kann natürlich sein. Oder man wollte die schnell zu Nico Rosberg nach Monaco bringen. Das kann natürlich auch sein. dass da eine gefehlt hat. Ich weiß es ja nicht. Ich habe das nicht gesehen, aber weiß ich nicht. Das ist halt, wenn er nicht da ist, dann muss man halt zu ihm kommen. So läuft es halt. Ich muss zu RTL noch sagen, ich gucke es ja nicht, weil es ist nicht mein Geschmack. Wie gesagt, wie ich schon öfter mal gesagt habe, die Trainings tatsächlich kann man sich angucken, weil da halt keiner zuguckt. Aber sobald es Samstag ist und der deutsche Pöbel Formel 1 Pöbel vorm Fernseher sitzt, geht das einfach gar nicht mehr. Die Leute sind alle super nett. Also ich habe die ja in Monza kennengelernt. Das ist alle super nette Leute und ein eingespieltes Team. Aber das, was man da an Kommentar fabriziert, ich komme da schon seit Jahren nicht mehr gegen an, weil mir das zu parteiisch ist. Das habe ich auch in anderen Sportarten. Das mag ich einfach nicht so und deswegen natürlich Rosura von F1 TV. Hashtag.
Bitte. Wir haben den Fahrer des Rennens wählen lassen von euch in der Starting Grid F1 Fans Gruppe. Es ist Sebastian Vettel geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Für mich ist es natürlich Stoffel van Dorn.
Christian, wer war für dich Fahrer des Rennens?
Ja, für mich schon Max Verstappen. Also es kam auch bei unseren Noten so raus, aber ich finde, Max Verstappen hat echt eine richtig starke Performance geliefert. Wenn man sich überlegt, wie weit er teilweise vorne war und eigentlich immer noch gesagt hat, er hätte noch viel mehr können, dann war das schon echt eindrucksvoll.
Und er hatte ja dann auch noch den zweiten Boxenstopp, den er ja quasi for free hatte, wo er dann ja auch immer dann wieder 10 Sekunden davor war, blitzschnell. Also das war schon wirklich perfekt von Max Verstappen. Ähnlich wie letztes Jahr, Strecke scheint ihm zu liegen ist zu Recht die schnellste Maus von Mexiko geworden.
Wir haben noch einige Fun Facts. Es sind nur Fahrer mit spanischer Muttersprache ausgeschieden in einem spanisch sprechenden Land. Daniel Ricciardo, offensichtlich spanischer Muttersprachler.
Ja.
Also, das ist vielleicht für den anderen ganz interessant. Diese Fakten kommen übrigens von unserem werten Hörer Matthias Rubin, der uns auch aktuell mit den wunderbaren Titelbildern versorgt. Wir haben eine sehr interessante Frage noch reinbekommen, Christian, die für die nächste Saison durchaus interessant sein könnte. Kevin Herrmann schreibt, es scheint, als hätte Ferrari Korrelationsprobleme. Seit Monza gab es kein funktionierendes Update am Auto mehr. Sie sollten den Windkanal schleunigst wieder in Schuss bringen. Ansonsten baut die Scuderia ein aerodynamisch völlig falsches Auto für nächstes Jahr. Und es ist ja so. Die besten Leistungen jetzt kommen mit dem rückgebauten System von vor Hockenheim.
Ja. Ja, das stimmt. Ob das jetzt nur mit dem Windkanal zu tun hat, das können wir von außen, glaube ich, nicht beurteilen. Aber es kann schon sein, dass da irgendwo in der Simulation oder im Windkanal der Wurm drinsteckt. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Das hat es ganz oft schon bei vielen verschiedenen Teams gegeben. So einen Windkanal muss man auch erklären, muss man dann und wann einfach wieder mal nachkalibrieren, dass das auch wirklich alles stimmt. Sehr komplexe Angelegenheit, blicke ich auch selbst nicht hundertprozentig. Aber ist natürlich eine Theorie. Aber damit werden sich die Ferrari-Ingenieure mit Sicherheit schon auseinandersetzen. Also ich glaube nicht, dass die einfach blind weiterentwickeln und sagen, ja, wird schon werden, sondern die stellen sich die Fragen natürlich auch.
Robert Jensson fragt Ole, glaubt ihr, dass Mercedes und Lewis Hamilton auch in den nächsten Jahren mehr oder weniger dominant sein können und Lewis sich Titel 6, 7 und 8 holen kann?
Also 8 nicht. 8 nicht, weil er vorher aufhört. 7 könnte ich mir durchaus vorstellen, weil das sind wir mal realistisch. Das wäre dann nächstes und übernächstes Jahr, dann 2021 gibt es dann die neuen Regeln und ich glaube nicht, dass er immer dann immer noch da sein wird. Und ich würde es halt sehr ironisch finden, wenn er den achten Titel deswegen nicht holt, weil 2016 Nico Rosberg Weltmeister geworden ist. Das würde irgendwie gut ins Bild passen. Aber es kann auch so schnell gehen. Also nächstes Jahr man muss halt realistisch sehen, natürlich, dieses Jahr war Mercedes nicht immer das bessere und schnellere Auto. Ja, das gab immer so Phasen, wo es mal so war. Dieses Jahr war es halt der Hamilton-Faktor, weil wenn man sich anguckt, wo Valtteri Bottas regelmäßig ins Ziel gekommen ist, das war schon deutlich auf oder mehr meistens eher hinter Ferrari-Niveau. Und Lewis war einfach immer noch das Tickchen besser. Und wenn Ferrari zum Beispiel nächstes Jahr nochmal eine Schippe drauflegen kann, dann wird es, glaube ich, auch für Hamilton schwierig. Und vielleicht häufen sich dann Rennen wie eben jetzt in Mexiko oder auch bei anderen Geschichten. Es waren dann halt einzelne Rennen, die einen Unterschied gemacht haben oder einzelne Runden, so wie in Singapur. Aber man muss sich halt die Leistung von Valtteri Bottas angucken und dann da gegen die Leistung von Kimi Räikkönen, der natürlich einen Sieg zwar nur hat, ja, Bottas hat ja immer noch keinen, ja, weil er nicht durfte, klar. Aber das war in der Summe auch besser und deswegen glaube ich, dass es nächstes Jahr doch vielleicht noch ein bisschen schwieriger wird für Mercedes. Plus, da ist ja auch noch Red Bull, Max Verstappen, auch Pierre Gasly, der sicherlich Lust hat. Es ist auch noch ein Charles Leclerc da, ja, um mal dann auf Ferrari noch wieder zurückzukommen. Red Bull Honda könnte stark werden nächstes Jahr. Wird wahrscheinlich ein bisschen zu unzuverlässig sein, könnte ich mir vorstellen. Aber Lewis kann das, kann Titel 6, 7 und eventuell auch 8 holen. Aber ja, die Tür für Mercedes geht so langsam, aber sicher zugefühlt.
Manuel Stessel fragt Christian, werden Mercedes, Ferrari und Red Bull auch 2019 und 2020 in einer eigenen Liga fahren oder kommt der Wechsel schon vor 2021, wo es ja die großen Änderungen in der Formel 1 gibt? Und vielen unserer Hörer ist diese Diskrepanz, die diesmal wirklich auch wieder recht krass war zwischen den drei Top-Teams und dem Rest des Feldes, sehr ins Auge gestochen und ja auch ein bisschen sauer aufgestoßen.
Ja.
Christian?
Aber
oder ohne, Christian. Wie auch, wer auch immer möchte. Also,
ich kann dazu gerne was sagen. Das habe ich auch viel gelesen, aber da kann ich nicht ganz mitgehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß immer nicht, warum alle Leute oder viele Leute besser gesagt es wollen, dass die Formel 1 gerecht wird und dass alle Autos innerhalb von 1,5 Sekunden liegen. Das ist unrealistisch und das ist auch nirgendwo anders im Sport so. Ja, dann wäre es ja so, dass im Fußball alle so gut wären wie Bayern München. Ja, es muss eben bessere und schlechtere Mannschaften oder Teams in diesem Fall geben. Und was man natürlich dazu sagen muss, klar ist der Abstand zwischen Platz 6 und Platz 7 sehr, sehr groß. Das hat man dieses Wochenende auch wieder gesehen. Da ist natürlich Mexiko eine spezielle Strecke. Aber auf der anderen Seite sind es eben drei Teams, die aus eigener Kraft Rennen gewinnen können. Ja? Und ich weiß nicht, was man dann noch mehr will. Will man, dass Force India irgendwie noch öfter aufs Podium fährt oder Renault, Nico Hülkenberg zum Beispiel? Das, wenn man sich da mal die Geschichte anguckt, war das in wenigen Jahren der Fall, dass tatsächlich drei Teams aus eigener Kraft Rennen gewinnen konnten. Meistens waren es nur zwei oder eben, so wie in den vergangenen Jahren, eben nur eines, ja, und wenn mal was schief ging, dann konnte immer irgendwie Red Bull oder Ferrari was abstauben. Aber man muss sich auch nochmal in die Schumacher-Zeit erinnern, da waren es auch nur Williams, McLaren und eben auch Ferrari, ja, und vor allem Ferrari. Deswegen weiß ich nicht, das vergessen viele Leute immer und wollen das dann immer noch weiter angleichen und am besten mit Einheitsmotoren oder was weiß ich was fahren. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, es muss ja auch so ein bisschen unfair sein. Die Probleme liegen da im finanziellen Faktor, dass ein Team wie Force India eben nicht aus eigener Kraft das finanziell aufholen kann. Aber rein von der Leistung her sind es eben drei Teams beziehungsweise sechs Fahrer, die aus eigener Kraft Rennen gewinnen können. Und das, wie gesagt, gibt es selten. Und es könnte ja sogar sein, dass Renault in den nächsten ein bis zwei Jahren dazu stößt, ja, dass sie eben das so ein bisschen aufholen. Also das sollte man dann eben nicht vergessen. Und in der Geschichte der Formel 1 waren es, wie gesagt, immer ein bis zwei Teams oder vielleicht mit Glück mal drei, die aus eigener Kraft Rennen gewinnen konnten. Da kommt dann wieder natürlich dazu, dass die Teams bzw. Fahrer nicht mehr so häufig ausfallen, was eben die verschiedenen Ergebnisse in der Vergangenheit beeinflusst hat, wo dann eben mal Heinz-Harald Frentzen im Jordan gewinnen konnte oder keine Ahnung, ja, jemand anders. Da halt keiner mehr ausfällt, sind es eben nur die sechs. Wenn jetzt von den sechs Fahrern vier jedes Mal ausfallen würden, dann hätte Renault wahrscheinlich auch schon mal ein Rennen gewonnen. Ist aber nicht so.
Christian, du noch eine Meinung dazu?
Ja, sehe ich wie Ole eigentlich, vor allem das Thema mit den Ausfällen, weil ich glaube, früher war der Jordan, nehmen wir mal so Ende 90er Jahre, mit Ausnahme von 99, wo dann Frentzen wirklich um die WM gefahren ist, aber der war ja genauso eine Sekunde langsamer als die Top-Autos. Aber der Unterschied war eben, dass die häufiger ausgeschieden sind und dadurch waren Jordan halt auch mal häufiger auf dem Podium. Zur Prognose, ob das jetzt erst 2021 sich groß ändern kann oder schon 1920. Ich glaube, die ganz große Revolution, dass alles bunt durchgewürfelt wird, die wird es in den nächsten beiden Jahren nicht geben. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass der eine oder andere die Lücke ein bisschen schließen kann. Also Renault befindet sich auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, die haben sehr, sehr viel auf dieses Jahr 2019 hingearbeitet, dieses Jahr schon. Den traue ich zu, dass sie die Lücke ein bisschen schließen. Force India hat eine Finanzinjektion jetzt bekommen durch die neuen Eigentümer, also durch Lawrence Stroll. Auch das kann ein bisschen vorwärts gehen. Und dass McLaren gemessen an den Mitteln, die sie haben, schon seit Jahren unterperformt, wissen wir auch. Also es gibt da ein paar Kandidaten, die die Lücke theoretisch schließen könnten. Ob sie es dann auch auf die Straße kriegen, ist wieder ein anderes Thema. Weil bei McLaren zum Beispiel hätten wir das ja auch dieses Jahr schon ein bisschen erwartet. Also die Umsetzung ist dann wieder ein zweites Paar Schuhe. Aber grundsätzlich von der Papierform her kann ich mir vorstellen, dass der Abstand zumindest beim einen oder anderen Team ein bisschen knapper wird.
Ein bisschen knapp wird es auch bei uns im Tippspiel. Das läuft nämlich und es hat einen Wechsel an der Spitze
gegeben. Gibt es eigentlich was zu gewinnen?
Ja, bald. Bald mit Sicherheit. Bleibt auf jeden Fall dabei hier. Pupert ist jetzt auf Platz 1 mit 2009 Punkten. Der hat richtig Gas gegeben. Eve 2000 jetzt auf Platz 2 mit 1998 Punkten. Gag auf Platz 3, 1996 Punkte, Nilos 23 auf Platz 4 mit 1993 Punkten und der vorherige, ja, führende Sammy, der hat ein rabenschwarzes Wochenende erwischt und jetzt nur noch Achter. Also auch hier geht's ordentlich ab. Unser Tagessieger ist ironischerweise der User Wax-Verstappen mit 120 Punkten. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, es wird einen Preis geben, keine Sorge. Wann dieser bekannt gegeben wird, das erfahrt ihr, wenn ihr hier immer wieder reinhört. Unser Fahrplan für die nächsten Wochen sieht so aus, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen über Themen auch unterhalten können, die abseits des aktuellen Geschehens ist. Also wir werden auch so ein bisschen in die Vergangenheit von Fernando Alonso schauen, der ja seine Karriere beenden wird. Wir werden über Fernando Alonso sprechen, über das, was er der Formel 1 gebracht hat oder vielleicht auch nicht. Wir werden auch ein bisschen die Saison analysieren jetzt schon langsam. Es wird noch Analysesendungen geben, natürlich am Ende der Saison. Und bis Weihnachten haben wir dann auch noch hoffentlich ein, zwei Interviews für euch, die wir hier in die Sendung packen werden. Wir werden natürlich immer auch mit euch kommunizieren. Wir hoffen, dass wir es auch hinbekommen auf der neuen Webseite, die ja dann ab dem 1.11. online gehen wird, eine Live-Sendung zu machen. Oder das eventuell über was anderes gehen zu lassen. Aber auf jeden Fall wird es auch für euch nochmal die Möglichkeit geben, mit uns tatsächlich auch zu sprechen. Ja, und wir werden das noch schön wuppen bis Ende des Jahres und noch einige tolle Ausgaben für euch präsentieren. Zum Abschluss, Ole, muss ich natürlich noch den Pokal bewerten. Unsere gängige Reihe.
Die beliebte Rubrik, Kevin Scheuren bewertet den Pokal des Rennwochenendes.
Ja, für einen Heineken-Pokal war das ein tatsächlich ganz schöner Pokal eigentlich. Schöner als dieser Stern. Es hatte so eine Mischung aus diesen beweglichen Flügelteilen von Ferrari, die man ja auch gesehen hat, als Sebastian Vettel diese Überholmanöver gemacht hat, und einer Wrestling-Maske. Also das war ganz interessant. Das haben sie gut gemacht, fand ich. Das war ein schöner Pokal. Also wie gesagt, dafür, dass es halt ein Sponsorenpokal war, gab es schon wesentlich hässlichere. Zum Beispiel den von Pirelli in Austin.
Ja, ja. Also das ist richtig. Insgesamt war, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt Bier kaufe, ich weiß nicht, für welche Marke ich mich dann entscheiden soll. Ich war mir nicht am Wochenende so sicher. Ich glaube, da gab es noch ein paar einfach, die da ins Auge gefallen sind. das muss man vielleicht ja noch sagen, das ist ja, also besser geht's ja für Heineken gar nicht, ja. Ein holländisches Bier, ein holländischer Sieger und dann tritt auch noch ein holländischer DJ auf, nämlich Armin van Buuren.
Ja, Buuren. Buuren.
Ja, oder Armin van Buuren.
Buuren. Der war auch damals übrigens in Ungarn dabei. Damals, sage ich schon, vor ein paar Monaten,
als ich
da war.
Achso, es war Armin van Buuren.
Ja, es war Armin van Buuren, der nicht, der hat den DJ nach dem Ende im Max Verstappen-Zelt gemacht. Der Eintritt damals schlappe 200 Euro.
Geil.
Also, das hat sich gelohnt, damals dabei zu sein in Ungarn. Waren wir nicht. Schade eigentlich.
Läuft doch.
Was ich aber cool fand, Christian, vielleicht zum Abschluss noch. Ich fand ja das Treppchen so ziemlich geil, wie sie es da gemacht haben mit den ganzen Displays und den Einblendungen. Das hatte was.
Ja.
Auf den Fotos wirkt es allerdings irgendwie schräg, weil durch diesen digitale
Filter,
wie man dazu sagt, sehen die Fotos ein bisschen. Aber stimmt, es wirkt irgendwie ganz cool.
Das hat man,
ich finde generell, also Mexiko ist von der Siegerehrung her halt einfach echt geil in diesem Stadion.
Ja.
Und die Mexikaner halt auch ein begeisterungsfähiges Volk. Ja. Also das hat schon was, muss man echt sagen.
Also auch wenn die Euphorie, auch was man bei euch gelesen hat in der Gruppe, natürlich dadurch, dass Sebastian Vettel keine Chance mehr hatte, Weltmeister zu werden, bei vielen deutschen Fans einfach geknickt war, so war das toll zu sehen. Und ich glaube, also es gibt so drei Rennen, zu denen ich auf jeden Fall nochmal fahren möchte. Eins ist Singapur, also ich weiß auch nicht, also wie gesagt, Nachtrennen finde ich super faszinierend. Dann eins wäre Monza und das andere wäre mittlerweile Mexiko. Und dann auch in dem Stadion sitzen und ich glaube, das ist schon eine ziemlich coole Stimmung. Und ja, habt ihr noch so, können wir jetzt vielleicht noch am Ende eben machen, habt ihr noch so drei Rennstrecken, drei Orte, die ihr gerne mal besuchen wollen würdet im Formel-1-Kalender, Ole?
Also Monza kann ich empfehlen.
Ach stimmt, du warst ja da.
Das genau. Auf jeden Fall. Und sonst...
Gibt es eigentlich auch ein Video?
Ist noch in der Mache. Das ist, muss ich noch auf Film filmen lassen. Und dann geht das los. Nee, also nach Mexiko würde ich tatsächlich auch gerne mal zu dem Rennen. Ansonsten würde ich es ganz cool finden, wenn die Formel 1 mal wieder in den Nürburgring kommen würde. Das würde ich mir auch sehr gerne angucken. Und es gibt ja mittlerweile so viele Rennen, ja, ist unfassbar. Ich glaube schon, Abu Dhabi wäre schon ganz cool, so von der Atmosphäre. Brasilien würde ich nicht empfehlen, weil vielleicht wird man erschossen oder so. Australien wäre, glaube ich, auch ganz, ganz schick. Und Monaco natürlich.
Christian, du hast ja schon viele Rennorte besucht. Gibt es denn trotzdem noch so Ziele, die du auf deiner To-Do-Liste hast?
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich war noch nie in Shanghai beim Grand Prix von China und irgendwie würde ich den mal ganz gern sehen, nicht wegen der tollen Stimmung, wobei da muss man immer aufpassen, die ist eigentlich ganz gut, also das ist ein echt gut besuchter Grand Prix inzwischen, aber einfach diese gigantische Anlage, die von den Dimensionen her völlig krank sein muss, das würde ich ganz gern mal mir auch in Natura ansehen. Ansonsten fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Was ich aber sagen muss, was immer einer von meinen Favoriten ist, ist Bahrain. Einfach erstens, weil der Paddock ungeheuer schön ist und auch die Rennstrecke drumherum, was so den Fans geboten wird in diesem Fan-Village, das ist nicht ganz so crazy groß wie so manche andere Location, aber es hat irgendwie die richtige Größe und Dimension. Und es ist wirklich cool. Also man kriegt da auch was geboten, es gibt da immer gutes Essen, das ist nicht weit weg von der Stadt Manama. Ich mag Bahrain ganz gern, die ganze Politik und so lassen wir jetzt mal außen vor. Und was auch noch so ein Grand Prix ist, der jetzt, es wäre übertrieben zu sagen, das gehört zu meinen Favoriten. Nein, tut's nicht. Aber was einen schlechteren Ruf hat, als es eigentlich verdient, finde ich, ist Sochi. Weil Sochi ist direkt am Meer, da kannst du auch, ich bin damals, war ich am Montag auch noch da nach dem Rennen und bin da ein bisschen dann am Strand joggen gegangen. Ich finde Sochi nicht so schlimm, wie es die meisten meiner Kollegen tun. Ich finde das eigentlich ganz cool da.
Montreal würde ich auch noch gerne hin.
Sehr geile Grand Prix, ja. Sehr, sehr tolle Stadt auch vor allem.
Ja, ja, vielleicht machen wir da mal eine Reise hin. Die Starting Grid Leserreise sozusagen. Hörerreise.
Ja, vielleicht vielleicht könnten die Hörer so ein bisschen sponsern, dass wir einfach zu jedem Rennen fliegen können, aber natürlich dann auch gutes Hotel.
Das ja, klar.
Ist klar, ne?
Das aber ist ganz wichtig. Wir wissen ja, dass der Sponsor der heutigen Sendung Bose ist, die mit ihren hervorragenden Quiet Comfort 2 5Q-Kopfhörern immer für das Wesentliche sorgen, wenn man zum Beispiel morgens aufsteht und erstmal ordentlich einen in die Schüssel legen muss, dass man das auch in Ruhe machen kann und von der Außenwelt nichts mitbekommt.
Gibt es jetzt auch für die Toilette die Noise Cancelling Kopfhörer?
Ja, klar.
Ja, das ist klar. Ich habe mir ja schon The Economist abonniert.
Tolles Magazin. Okay. Gut. Genug der Dienstesklamauks heute. Ja, Viva Mexiko. Ja, gut. Christian, zugegebenermaßen, Ole und ich haben den Tequila getrunken, den du eigentlich wolltest. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen ausgeartet. Ich hoffe, es ist okay für dich.
Ne? Ich hoffe, du kannst dich. Ich weiß gar nicht mehr, woran hatten wir den geknüpft? Irgendwas mit
Perez? Kimi oder gewinnt. Nee, wenn Kimi gewinnt.
Ja.
Ach, wenn Kimi gewinnt, genau.
Richtig. Ja, ich habe ihn gekauft, ich habe ihn getrunken. Ne? So. Das war Starting Grid für diese Woche. Nächste Woche gibt es uns natürlich wieder, dann wahrscheinlich schon etwas früher als sonst, denn Mitte der Woche habe ich ja Geburtstag. Ja, das kann ich einfach mal so ganz offen sagen und da werde ich nicht da sein. Da bin ich ganz
woanders. HS-0811.
Ja, falls sich jemand fragt, warum ich diesen Handle bei Twitter habe. Ne? Ja. Und danach die Woche.
Einige Spitzenzungen würden jetzt sagen, ist 0815 passt besser.
Wow.
Aber.
Ja. Ich sag mal so, wenn ich für Nico Rosberg was produzieren würde, würde es online kommen.
Ja. Ist halt die Frage, was du
vielleicht ein Podcast.
Das wäre eine gute Idee.
So. @MikeWeiss, MIKEVECE, wenn ihr Ole folgen wollt, @MST_Christian, N für Christian Nimmervoll. Und nach Brasilien bin ich eventuell, je nachdem, wann wir aufnehmen, nicht da. Ich krieg die Weisheitszähne raus. Ja, das noch ein kleiner Schwank aus meinem Privatleben, damit auch ihr da informiert seid, aber eventuell müssen das dann Ole und Christian alleine machen, je nachdem, wie es aussieht. Ne? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm.
Ne? Ja, also ich habe gehört, es soll gar nicht so schlimm sein.
Okay, wenn du das gehört hast, dann glaube ich das. Ich bedanke mich fürs Zuhören, kommt in unsere Gruppe, folgt uns bei Telegram, @StartingGrid kommt da auch in die Gruppe. Feedback gerne in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de und beim 1.11. meinsportpodcast.de. Dort werden natürlich auch alle Ausgaben aus der Vergangenheit auch zu hören sein. Ja, danke Christian, dass du heute dabei warst und danke auch, dass du uns jetzt am Ende nochmal ausgehalten hast.
Ja, bitte gerne. Macht immer Spaß, euch zuzuhören. Höre ich mir gleich nochmal an.
Sehr gut, so muss das sein. Klicks, Klicks, Klicks. Darum geht es schließlich in unserer Gesellschaft. Ne? Nur ein Klick ist was wert. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso wie das Rennen, ja, war wieder eine tolle Stimmung, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn natürlich die alten Hardcore-Fans sagen, die letzte Zielkurve, sowas. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich glaube, das ist der Tequila tatsächlich. Die ursprüngliche Zielkurve war besser. Kann ich sagen, nein, das Stadion ist schon ziemlich geil und da würde ich auch gerne mal drin sitzen. Mir tun immer die Leute leid, die keine Ahnung haben und sich Tickets für die Haupttribüne kaufen und dann feststellen, die Siegerehrung ist woanders, kann ich gar nicht sehen. Aber war ja toll. Saison ist vorbei, ja, also quasi. Gibt aber noch zwei schöne Rennen, wo es um nichts mehr geht. Und ihr könnt gerne mal abstimmen in der Gruppe, ob Valtteri Bottas dann nochmal gewinnen darf oder nicht. Bin sehr gespannt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, das ist noch ganz wichtig. Starting Grid F1 Fans. Einfach Anfrage stellen. Und dann könnt ihr dabei sein und mit anderen Hörern diskutieren. Das ist auch immer sehr unterhaltsam, gerade bei den Rennen. Also schaut da mal vorbei. Und wir hören uns dann nächstes Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.